Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Mein Name ist Marie-Therese Thiel, aber ihr kennt mich ja mittlerweile schon aus ganz vielen vorherigen Episoden. Und heute sind wir hier in der Zentrale der Fraport AG in Frankfurt zu Gast. Und Julia Kranenberg, Vorständin in diesem Hause hier, zuständig für Personal- und Bodenverkehrsdienste, dazu wird sie uns aber nochmal was erzählen, ist heute mein Gast. Julia und ich kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit im RWE-Konzern. Julia war dort im Führungskräftebereich tätig und hat die Executives betreut. Also auch mich, kann mich an viele schöne Unterhaltungen in deinem Büro erinnern. Und nach einer weiteren Station als Personalvorständin bei einer Regionalgesellschaft des E.ON-Konzerns ist sie heute Vorständin der Fraport AG, der Betreiberin des Frankfurter Flughafens. Mit ihr möchte ich über ihren beruflichen Lebensweg sprechen und gerade darüber, was sie als Personalerin und ehemalige Executive-Betreuerin empfiehlt, wie mehr Frauen in Führungspositionen kommen, aber auch darüber, wie sie eine operative Vorstandsfunktion von einer Stabsfunktion, wie sie meint, wie sich das unterscheidet. Also, liebe Julia, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen und dass du für ein Gespräch bereit bist in dem Podcast Female Success. Magst du dich selbst nochmal unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen, aber auch, was die Fraport AG ganz genau macht und was dein Vorstandsressort genau umfasst?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast, liebe Marie-Therese. Ich freue mich sehr, dass wir so wieder mal zusammenkommen. Ist ja doch schon eine Weile her. Mein Name ist Julia Kranenberg. Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet mit zusätzlich einem 13-jährigen Sohn und einem Hund. Wir leben in Frankfurt seit Ende 2022. Das ist der Zeitpunkt, zu dem ich mein Vorstandsmandat hier bei der Fraport AG angetreten habe. Und mein Vorstandsressort umfasst zum einen das Thema Personal, zum anderen aber auch tatsächlich die Bodenverkehrsdienste. Das ist sozusagen die Abfertigung der Flugzeuge und auch die Passagier- und Gepäcktransporte. Also ganz viel, was draußen auf dem Vorfeld passiert. In dem Segment arbeiten ungefähr 7000 Menschen in meiner
Operation. Also du bist eigentlich fürs Funktionieren des ganzen Betriebs da zuständig.
Da gibt es schon auch noch ein paar andere Segmente, also den Bereich Aviation und natürlich den Bereich Retail und Real Estate. Aber es ist doch ein großer operativer Bestandteil, wesentlicher Kernbestandteil hier in Frankfurt.
Ja, und das, was die Gäste, also die Passagiere eigentlich erleben, ja, ihren Koffer abfertigen, den pünktlichen Abflug und so weiter und so fort.
Genau, ne? Also die Ladecrews, die dafür sorgen, dass der Flieger bereit ist, dass irgendwann die Türen zu sind, dass die Koffer drin sind, dass die Passagiere angekommen sind und auch ihren Platz im Flugzeug gefunden haben. Alle diese Themen, dafür bin ich dann zuständig.
Und vielleicht noch mal ein paar Kennzahlen zu der Fraport AG, weil nicht jeder kann sich so vorstellen, was das so alles umfasst.
Ja, also die Fraport AG ist weit mehr als der Flughafen Frankfurt. Das ist unser großer Hub, unser größter Standort. Wir haben aber auch viel internationales Geschäft. Wir sind vertreten in Griechenland, in Bulgarien, in Slowenien, in der Türkei, Antalya zum Beispiel, aber auch in Peru, in Brasilien und im Retail-Geschäft auch in den USA. Wir machen inzwischen rund 50% unseres Umsatzes und auch Ergebnisses nicht hier in Frankfurt, sondern tatsächlich im internationalen Geschäft. Dennoch, wir fertigen hier in Frankfurt pro Jahr gut 60 Millionen Passagiere ab. Also so ein durchschnittlicher Tag am Frankfurter Flughafen heißt, im Schnitt 170.000 Passagiere, 5.500 Tonnen Cargo, die wir befördern, ungefähr 70.000 Abfluggepäckstücke und ungefähr 1.200 Flugbewegungen am Tag. Also das ist einer der größten Flughäfen in Europa und natürlich hier für Deutschland und für Hessen ein ganz wesentlicher Bestandteil. Wir haben insgesamt ungefähr 20.000 Mitarbeitende, die allermeisten davon hier in Frankfurt.
Ja, ich glaube, es war nicht jedem bewusst, wie international ihr tätig seid. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, also keine rein deutsche Angelegenheit. Und damit bist du ja auch für die Mitarbeiter wahrscheinlich in diesen anderen Standorten verantwortlich.
Ja, man muss sich das von dem Geschäftsmodell so vorstellen. Hier in Frankfurt haben wir aufgrund dieser Hub-Funktion eine ganz andere Wertschöpfungstiefe. Also zum Beispiel der Bereich der Ground Services, das, was ich verantworte, das machen wir an vielen anderen Standorten nicht. Da sind wir dann oft in der wirklichen Betreiberfunktion, das heißt mit relativ wenigen Mitarbeitenden vor Ort unterwegs. Deshalb von diesen etwa 20.000 sind mehr als drei Viertel hier in Frankfurt.
Also 20.000 allokiert. Mitarbeiter hat die Fraport AG. Ungefähr. Ja, ist ja schon ganz beachtlich.
Ja, ne? Wir sind im MDAX notiert und auf der anderen Seite aber zu mehr als 50% ist das Land und die Stadt Frankfurt unser Shareholder. Von daher ist es auch eine hochinteressante Mischung insgesamt.
Ja, und mit kommunalen Shareholdern hattest du ja auch schon früher zu tun.
So ist es.
Nicht? Ja. So, und wenn ich jetzt mal deinen Weg sehe, also bei RWE war das ja eine reine Stabsfunktion, wo man aber sehr viel Empathie bräuchte, weil die Executive-Betreuung hatte ja viele, viele spezielle Fälle und mit vielen Menschen unterschiedlicher individueller Art zu tun. Aber dann bist du zur Avacon gegangen, einem Regionalunternehmen im E.ON-Konzern, und da hast du ja schon den Sprung von der Stabsverantwortung in eine operative Funktion gemacht und jetzt hier bei Fraport noch viel größere weitere Verantwortung übernommen. Und ja, wie unterscheidet sich das? Wie fühlt sich das an vom Gefühl? Kannst du da Unterschiede sehen oder?
Ja, das sind ganz große Unterschiede. Also, und wenn du Boardmitglieder mal fragst, ob sie zurück in die Linie wollen, da werden dir 99,9% antworten, nein. Und das hat Gründe, weil es eben doch erhebliche Unterschiede gibt. Also du bist natürlich in einer ganz anderen Verantwortung. Du bist auch in der Umsatz- und Ergebnisverantwortung. Du hast aber einfach auch unglaublich viel Gestaltungsspielraum und du kannst wirklich ein Unternehmen steuern und leiten und weiterentwickeln. Und das kannst du in der Stabsfunktion ebenso nicht. Ich habe trotzdem auch gerne in meinen früheren Funktionen gearbeitet. Aber es ist ein Riesenunterschied. Ein großer Unterschied, dessen muss man sich schon auch bewusst sein, ist, als Mitglied eines Vorstands, einer Geschäftsführung, bist du schon auch ein bisschen auf dich alleine gestellt. Also du hast eben nicht mehr denjenigen hinter dir, den du im Notfall eben auch nochmal fragen kannst. Da ist eben nicht mehr viel und du hast auch nicht mehr die Teamstruktur, die du eben in Funktionen in der Linie gewohnt bist. Von daher ist das Setting auch ein bisschen anderes. Ich würde heute von mir behaupten, auf keinen Fall zurück in die Linie.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Habe ich ja ganz ähnlich so empfunden mit meinem Sprung von der Stabsfunktion in eine operative Funktion. Und letztendlich, du bist auch Juristin, genauso wie ich. Und ich las diese Woche auch einen Post von einer Juristin, die heute auch CEO eines ostwestfälischen Unternehmens ist. Und die gesagt hat, ja, also damit habe ich schon ein gutes Handwerkszeug gelernt. Und wie hat dir denn diese Ausbildung auf deinem Weg geholfen? Und wie hilft sie dir heute?
Also ich würde tatsächlich, glaube ich, heute wieder Jura studieren, wenn ich nochmal meinen Weg beginnen würde. Warum? Weil ich glaube, dass man da tatsächlich ein Stück weit Rüstzeug mitbekommt, was einem in jeglicher beruflicher Lebenswelt weiterbringt. Also das Allerwichtigste, finde ich, was man im Jurastudium lernt und als Jurist können muss, ist eigentlich komplexe Sachverhalte zu verstehen und sie aufzubereiten, zu bewerten und dann auch adressatenorientiert weiterzugeben. Also diesen Überblick zu behalten, Dinge aber trotzdem strukturiert zu durchdenken, dann zu kondensieren und etwas draus zu machen, natürlich auch Lösungen zu finden. Das ist das, also Subsumptionstechnik. Eigentlich, ja. Das ist für mich der Schlüssel sozusagen, warum Jura eigentlich einem immer weiter hilft, egal in welcher Funktion. Du findest ja auch Juristen in fast jeder beruflichen Ausprägung. Das hat schon seinen Grund. Und ja, das hilft mir nach wie vor.
Und manchmal wieder hilft auch so ein Blick ins Gesetz, um das Problem richtig zu verstehen.
Das hilft oft auch. Ja. Es ist für mich eher eine Fallback-Situation. Ja. Wenn du sozusagen das Gesetz dann brauchst, dann bist du schon eigentlich fast einen Schritt zu weit. Mhm. Aber natürlich hilft auch das, ein Grundverständnis zu haben. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Aber das ist vielleicht auch noch mal ein Ratschlag an all die jungen Kolleginnen da draußen, die uns zuhören. Also Jura heißt nicht unbedingt Staatsanwalt, Richter, Anwalt, sondern kann ganz, ganz viel sein. Und wenn man dann mit diesem Rüstzeug den Sprung ins operative Leben wagt, ja, dann kann man da wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich sein.
Absolut. Und ich gestehe freimütig, bei mir war es auch nicht so in der Schulzeit, dass ich jetzt so ein ausgeprägtes Talent gehabt hätte, also so eine Berufung gehabt hätte, sondern ich war eher so der Zehnkämpfer-Typ. Ich konnte alles so ganz gut. Und von daher lag für mich auch Jura ein Stück weit nah. Und das habe ich wirklich nicht bereut.
Ja. Dann können wir uns die Hand reichen. Und ja, wie ist es denn konkret so zu deinen Karrieresprüngen gekommen? Hattest du besondere Förderer, besondere Verbindungen über ein Netzwerk? Denn es ist ja schon Stabsfunktion, Regionalvorstand, jetzt Vorstand MDEX-Unternehmen. Also kann man ja schon sagen.
Also mein aller wichtigster Förderer ist erstmal tatsächlich mein Mann. Also jenseits aller offiziellen Netzwerke und so weiter. Ohne ihn hätte ich ganz viele Schritte gar nicht gehen können. Und das ist vielleicht auch ein vielleicht nochmal kleiner Impuls. Man sollte sich eben in seinem Lebenskonzept mit Partner, ohne Partner, wie auch immer, aber wirklich gut darüber verständigen, wer möchte eigentlich was und was bedeutet das auch jeweils für den anderen und wie will man sich dann auch gemeinsam aufstellen. Und deshalb würde ich immer sagen, mein allerwichtigster Förderer ist mein Mann gewesen. Ich glaube, bis zu einer gewissen Grenze war es bei mir so, dieses Qualität setzt sich durch. Also du kannst viele Schritte gehen, auch viele hierarchische Schritte gehen, einfach indem du mit deiner Arbeit überzeugst. Und du kommst aber an einen Punkt, da reicht das nicht mehr. So, genau. Und da kommt es aus meiner Sicht sehr stark darauf an, du musst nicht unbedingt einen Förderer haben, aber du musst visibel sein. Das ist für mich ein Schlüsselkriterium. Ich bin persönlich lange Zeit gar kein Freund von offiziellen Netzwerken gewesen, weil ich immer gesagt habe, darüber kann man nicht Karriere beeinflussen. Was man aber über Netzwerke wunderbar kann, ist natürlich Menschen kennenlernen, auch Möglichkeiten, Opportunitäten zu sehen, sich mal zu präsentieren, inhaltlich zu präsentieren. Und darüber können sich dann wieder Entwicklungsschritte ergeben. Also es ist eher so eine indirekte Förderung, würde ich mal sagen, die dann aber hilfreich sein kann.
Ja. Gerade dazu haben wir eine Folge gemacht, wie mache ich als Frau auf mich aufmerksam? Und am Anfang steht natürlich immer die Frage, ja, reicht denn nicht meine Kompetenz? Ja, die Kompetenz ist absolut wichtig als jeder Grundstein jeder beruflichen Karriere. Aber dass die Kompetenz dann auch irgendwie verkauft wird und dass sie entdeckt wird, da braucht es ein bisschen mehr.
Und vor allen Dingen wir haben nun mal eine hierarchische Pyramide und ab einem bestimmten Punkt wird Kompetenz sowieso als Grundvoraussetzung, als Selbstverständlichkeit angesehen. Das heißt, das alleine reicht eben nicht.
Ja. In deiner Funktion als Executive Management hast du ja auch viele Karrieren begleitet. Und was würdest du heute Frauen empfehlen, wenn sie vorankommen wollen? Also schon zu unserer Zeit hatte der RWE-Konzern ja schon sehr fortschrittlich auch viele weibliche Executives und auch du hast einen maßgeblichen Teil an der Entwicklung dessen gehabt, weil du ja nicht nur die Betreuung, sondern auch die Konzepte entwickelt hast, wie die gefördert werden und so. Was würdest du heute Frauen sagen, die vorankommen möchten?
Also ich fange vielleicht noch mal ganz kurz an, was würde ich Unternehmen empfehlen? Also bei Unternehmen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Okay, dann greife ich da kurz vorweg. Ja. Erstmal ist es gut, wenn man im Vorstand natürlich auch eine diverse Besetzung hat. Ja. Wenn ich das habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch Frauen auf Führungs- und auch auf Top-Executive-Funktionen bewerben, wissen wir um 85% höher, als wenn das nicht der Fall ist. Das ist ein wesentliches Thema. Das zweite ist, auch wirklich Besetzungskriterien festzulegen und sich das auch als Geschäftsführung, als Vorstand auf die Fahne zu schreiben. Das heißt zum Beispiel immer einen Repräsentanten des sozusagen unterdurchschnittlich repräsentierten invertierten Geschlechts auf der Shortlist zu haben. Und das zwingt dann eben in andere Besetzungslogiken und das hilft ungemein. Wenn ich jetzt auf die Frauen schaue, was macht Sinn, dann würde ich durchaus auch schauen, welches Unternehmen hat denn solche Themen und geht damit auch tatsächlich realita gut um. Ich würde Frauen auf jeden Fall empfehlen, sich visibel zu machen. Und das fällt vielen Frauen übrigens schwer. Und das ist, kann ich auch nur bestätigen, das fällt auch mir oft noch schwer. Ich muss bewusst diesen Schritt aber gehen, weil ich sage, der bringt mich dann weiter. Nur so kann ich mich entwickeln und lernen. Also das ist wirklich auch noch so eine persönliche Empfehlung, da auch über den eigenen Schatten zu springen. Nicht darauf zu warten, dass man irgendwie da aus dem Schatten rausgeholt wird. Und das Dritte, was ich Frauen nahelegen würde, ist, bei sich selbst zu bleiben. Das ist etwas, was ich ganz oft erlebe, dieser vermeintliche Druck, ich muss mich jetzt so und so verhalten. Und ich erinnere mich noch gut an viele Situationen, wo ich oftmals auf einer gleichen Ebene die einzige Frau im Raum war. Und das fühlt sich erstmal dann auch nicht unbedingt gut an. Und da für sich aber einen Weg zu finden und zu sagen, ich bin hier aus gutem Grund und ich muss nicht so sein wie die anderen, sondern ich bringe hier etwas ein, das zeichnet mich aus und das macht auch mich im Kern aus. Und dazu auch zu stehen, das glaube ich, ist das Allerwichtigste. Und damit kommt man auch sehr, sehr weit übrigens.
Und das kann ja auch ein Vorteil sein.
Ja.
Ja, weil ich schätze dich auch so ein, dass du, wenn du dann was sagst, das Hand und Fuß hat. Und wenn das von der einzigen Frau im Raum gesagt wird, dann bleibt das auch in den Köpfen der anwesenden Herren.
Ja.
Aber dieses Aufmerksammachen auf sich, das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich 2010 junger CEO war, von der CFO-Position, wo ich ja mehr im Hintergrund gearbeitet habe, musste ich mir echt vornehmen, jetzt mindestens einmal pro Woche rauszugehen und an einem öffentlichen Event teilzunehmen und zu sagen, hallo, hier bin ich jetzt als neuer Chef des Regionalunternehmens in Budapest. Das muss man sich wirklich überwinden und ja, also ich kann das alles nur unterstreichen, was du sagst. Haben wir auch vieles davon schon in unseren Podcast-Reihen thematisiert. Und damit hast du eigentlich auch schon, ne, was können Unternehmen tun? Und ich gebe immer wieder den Rat, was du ja auch sagst, guckt euch den Arbeitgeber an. Und es gibt heute sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man beurteilen kann, wie Frau in dem Unternehmen gesehen wird, behandelt wird. Ja, es gibt Posts, liked der CEO auch die Posts seiner Kollegin, zeigt er sich vielleicht mal mit der Kollegin zusammen. Es gibt Nachhaltigkeitsberichte, müsst ihr mit Sicherheit auch abliefern. Da kann man ganz, ganz viel nachlesen. Es gibt Geschäftsberichte, es gibt Bilder. Bilder sprechen eine unglaubliche Sprache. Ne? Ich habe immer gesagt, also als Elektrizitätsunternehmen wären wir nicht attraktiv, wenn wir da lauter Männer zeigen, die auf die Strommasten klettern. Also all solche Beispiele und das bestätigst du ja. Und jetzt habt ihr bei Fraport, das hast du mir erzählt, einen sehr hohen Anteil an weiblichen Mitarbeitern.
Nee, andersrum. An männlichen.
An männlichen, ja. Und wie ist denn der Anteil an den weiblichen Mitarbeitern?
Also bei uns.
Also in der Mitarbeiterschaft.
Ja. In der Belegschaft kannst du sagen, wir sind so in etwa 20% weiblich, 80% männlich, um jetzt mal in den beiden sozusagen klassischen Gendertypen zu bleiben. Mhm. Das heißt eben sehr stark operativ tätig, technisch, auch mit schwerer körperlicher Arbeit, hängt das sicherlich zusammen. Wir sind aber in den Führungsetagen im Vergleich dazu deutlich überproportional gut besetzt mit Frauen. Das heißt, wir haben eine Frauenquote in Führungspositionen von gut 30%, obwohl der Anteil an der Gesamtbelegschaft eben bei rund 20% liegt.
Ja, das ist doch vorbildlich.
Ja, wir werden auch regelmäßig dafür ausgezeichnet, tatsächlich.
So, und hat mit Sicherheit auch damit zu tun. Ich meine, du hast gesagt, 2022 bist du Mitglied im Vorstand geworden. Das ist ja jetzt auch schon 3 Jahre. Also es wird sich da schon ein Effekt zeigen. Und du wirst das mit Sicherheit mit Nachdruck betreiben, die Förderung, und hast immer ein Auge da drauf. Wie sehen das deine Kollegen?
Also wir sind ja ein Fünfervorstand und ich habe ja noch eine weitere Kollegin, die auch schon deutlich länger dabei ist als ich, Anke Giesen, die da auch schon ganz viel natürlich bewirkt hat in der Vergangenheit. Also das muss man auch wirklich nochmal dazu sagen. Das heißt, wir sind im Vorstand 40% weiblich, 60% männlich. Das ist auch ein ähnliches Verhältnis bei uns im Aufsichtsrat übrigens. Und ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen, aber Gender Diversity ist eigentlich gar kein Thema bei uns. Warum nicht? Weil das echt selbstverständlich ist. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an der Einzigartigkeit von Fraport als Arbeitgeber an der Stelle. Denn unser Geschäftsmodell lebt ja von Diversität. Mhm. Ja, wir bringen Menschen aus allen Ländern, Kulturen, jeglicher Couleur, Alter, Geschlecht zusammen. Das ist unser Business. Und das reflektiert auch sozusagen die Besetzung bei uns im Haus. Das heißt, wir haben Menschen aus ungefähr 100 Nationen alleine hier am Standort Frankfurt. Du hast jede Religion, jedes Geschlecht, jedes Alter, jeden Bildungshintergrund. Und das war schon immer so. Und deshalb ist auch das Thema Frau oder Mann oder Schwarz oder Weiß oder wie auch immer, spielt tatsächlich im positiven Sinne keine wirkliche Rolle, weil das dazugehört. Das ist eine Selbstverständlichkeit, das ist tatsächlich Teil der DNA und das macht es dann natürlich eben auch leicht. Das heißt, ich kann da tatsächlich sagen, wir sind beyond gender an der Stelle, aber wir achten trotzdem drauf. Wir gucken immer wieder hin, wie sind unsere Quoten, haben wir genug weibliche Talente in der Pipeline? Also das ist nicht so, dass wir da nichts dran tun und nicht dafür sorgen, dass es so bleibt oder noch besser wird. Aber es ist auch bei meinen Kollegen, und das ist wirklich schön zu sehen, da wird nicht unterschieden, ist es Hans oder Clara.
So. Ja, aber das ist doch toll und dann kann ich gut verstehen, dass du dich in einem solchen Unternehmen sehr, sehr wohl fühlst und sehr willkommen. Ja, wir haben ja jetzt schon viel über Netzwerken gesprochen. Wie siehst du denn analog oder Social Media? Wie bist du aktiv oder in welchen Netzwerken analogen bist du vernetzt? Wie siehst du das?
Also ich habe Netzwerke. Also Netzwerken habe ich immer schon sehr geschätzt. Netzwerke habe ich erst schätzen gelernt. Und zwar gar nicht so sehr eben aus meiner eigenen Situation heraus. Ich möchte an einem Netzwerk teilnehmen, um etwas zu erreichen, also vielleicht eben auch beruflich, sondern eher, ich habe das vielleicht nicht so gebraucht. Ich erkenne aber, dass viele andere Frauen, die vielleicht noch nicht da sind, wo ich inzwischen bin, für die ist das hilfreich. Das heißt, ich sehe eher dann meine Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen zum Beispiel darin, eben andere Frauen zu ermutigen, Frauen kennenzulernen, neue Talente zu sehen. All diese Themen spielen da für mich eine größere Rolle. Also wir haben zum Beispiel ein kleines Frauennetzwerk, wo wir sozusagen hier innerhalb der Flughäfen und auch ein Stück weit der Luftverkehrsbranche regelmäßig zusammenkommen. Das ist natürlich klasse, weil man dann auch einen inhaltlichen, fachlichen Bezug hat. Wir haben hier natürlich intern unser Fortissima-Netzwerk, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Da gehe ich natürlich auch regelmäßig mal vorbei und gehe in den Austausch mit den Damen. Und ansonsten sind es Netzwerkveranstaltungen, wo ich dann punktuell dazu kommen.
Und du warst ja nicht immer in Frankfurt ansässig. Du hast ja mit dem Wechsel hierhin wahrscheinlich auch einen Wohnortwechsel gemacht. Wie lief das denn ab in deinem Leben? Und bist du dann hier angekommen oder wie bist du hier angekommen?
Also das ist auch etwas und es wäre unseriös, was anderes zu behaupten, was ich auch Frauen nur mitgeben kann. Viele Unternehmen tun ganz viel dafür, sozusagen Frauen den Einstieg zu ermöglichen, die Karriere zu ermöglichen, mit Blick auf Flexibilität und so weiter und so fort. Aber man darf sich auch nichts vormachen, there's no free lunch. Also das ist eben nicht so, dass man nicht immer auch einen Preis bezahlt. Und ich wohne mittlerweile im 5. Bundesland und meine Familie ist jetzt mehrfach mit umgezogen. Jetzt wohnen wir in Hessen, in Frankfurt, mitten in der Stadt. Das heißt aber auch für meinen Sohn, das ist jetzt die 4. Schule, die er besucht. Also er hat viele Wechsel schon hinter sich. Für meinen Mann heißt das auch immer, sich neu zu orientieren. Und das ist schon echt eine Herausforderung. Und das war auch im ersten Jahr durchaus nicht einfach. So, inzwischen sind wir angekommen, fühlen uns hier auch sehr, sehr heimisch. Ich bin ja gebürtige Rheinländerin und ich finde so die Hessen und die Frankfurter, die kommen den Rheinländern noch fast am nächsten. sind sehr zugewandt und haben auch so ein bisschen das Grundprinzip, jeder Jeck ist anders. Also eine große Weltoffenheit, große Internationalität. Und deshalb fühlen wir uns in Frankfurt eigentlich inzwischen sehr, sehr wohl.
Ja, das führt mich eigentlich so zu meiner Schlussfrage. Was sind deine beruflichen Ziele mittelfristig? kannst du dir auch noch mal ein sechstes Bundesland vorstellen? Oder?
Also ich habe meine Karriere nie geplant, sondern ich habe Opportunitäten gesehen und dann entschieden, ob ich mich da reinwerfe und versuche, diese Opportunität auch umzusetzen. Ich habe nie den Plan gehabt, ich will mal irgendwann das sein und in 5 Jahren muss der nächste Schritt her. Ich fühle mich bei Fraport sehr, sehr wohl. Ich bin jetzt noch keine 3 Jahre hier. Ich habe das Privileg, dass ich auch inzwischen verlängert worden bin, was uns auch ein bisschen Planungssicherheit tatsächlich gibt. Es tut auch mal gut. Aber hier ist meine Reise noch nicht zu Ende. Hier gibt es noch unheimlich viel zu tun und ich schätze das Unternehmen und vor allen Dingen die Menschen hier unglaublich. Hier ist kein Tag wie der andere, es ist ein absoluter Mikrokosmos. Von daher mache ich mir über meine berufliche Zukunft momentan tatsächlich überhaupt keine Gedanken.
Ja, und da merkt man die Leidenschaft daraus. Und ich glaube, das ist auch ein Fazit, was man sagen kann. Oder man muss Leidenschaft für den Beruf haben. Und dann kommt auch das ein oder andere, von alleine kann man nicht sagen, aber dann wird es vielleicht etwas leichter. So. Ja. Und diese Leidenschaft fühle ich bei dir für dieses Geschäft hier und ich finde es total toll aus der Energiebranche, ja, dass du hier so eine, ja, Welt gefunden hast, die dich erfüllt und ja, ganz klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, ja. Und liebe Hörerin da draußen, ihr habt ja jetzt mal Einblicke bekommen in die Praxis, wie ein Lebenslauf einer Juristin aussehen kann und wo man hinkommen kann. Also ganz, ganz toll. Ein echtes Role Model, von dem man ja immer so viel spricht. Hier ist es jetzt mal zum Anfassen. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Und damit helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und die vielleicht von den Themen, die wir hier besprechen, profitieren können. Ich danke wieder Live Neugeboren und seinem Team, dass er uns bei der Produktion unterstützt hat. Nochmal hier danke für die Gastfreundschaft und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Vielen herzlichen Dank. Bis bald.